Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Es geht los mit Conor Oberst, Milk Thistle. Herzlich willkommen nochmal zur Hörbar Rust. Das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Norbert Bisky, 44, international erfolgreicher Maler. Bisky wächst mit zwei Brüdern in Leipzig und Ost-Berlin auf. Schon als Jugendlicher malt er für sein Leben gern. Die Mauer fällt, aber Norbert muss zur NVA, wenn auch nur kurz und widerwillig. Er studiert Kunstgeschichte, dann bildende Kunst und 1999 wird Bisky Meisterschüler bei Georg Baselitz, einem der bedeutendsten Gegenwartskünstler. Als Gastprofessor vermittelte Bisky 3 Jahre lang Studenten an der Genfer Kunstakademie sein Wissen. Seine Werke sind kraftvoll und wertvoll. Wie schade, dass wir Ihnen keine Bilder durchs Radio schicken können, wohl aber die Geschichten und Songs aus dem Leben von Norbert Bisky, jetzt in der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, herzlich willkommen nochmal.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Wir sind uns ja vorher noch nie begegnet und ich weiß aber jetzt schon, dass wir wahnsinniges Glück hatten, dich abzugreifen sozusagen, weil du viel unterwegs sein wirst. Es gibt jetzt eine riesengroße Ausstellung in Rostock, die läuft auch schon und die läuft noch bis Mitte Februar, auf die kommen wir später zu sprechen. Aber die ist im Grunde, die läuft, um die musst du dich nicht kümmern, aber du bist jetzt erstmal unterwegs und zwar gar nicht so kurz. Was steht an?
Ich bin in 4 Tagen, steige ich in den Flieger und dann fliege ich nach Tel Aviv und dann bin ich für ein paar Monate in Tel Aviv, wo ich ein Atelier habe und eine Wohnung habe und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Es ist eine Sache, die ich schon viele Jahre geplant habe und jetzt passiert es endlich und ja.
Hast du schon mal für einen längeren Zeitraum dort gelebt?
Nein, ich habe also mehrere Ausstellungen in Israel gemacht. Mhm. Israel ist ja ein sehr kleines Land, also ist ungefähr so groß wie Hessen. Das heißt, wenn man an einem Ort eine Ausstellung macht, ist man ganz schnell auch in einer anderen Stadt. Also ich habe das erste Mal 2009 in Haifa im Museum eine Ausstellung gemacht und war vom ersten Augenblick an von der Stadt Tel Aviv wirklich sehr, sehr fasziniert.
Du reist überhaupt viel rum, auch du kommst gerade aus,
aus Kolumbien.
Bogota?
Aus Bogota, ja.
Und bist auch, also so viel weiß ich inzwischen, überhaupt in deinem Leben viel gereist. Ich frage mich jetzt mal, wenn es jetzt nicht um so einen längeren Aufenthalt geht, wie der in Tel Aviv, wie reist denn ein Künstler, der sein Arbeitswerkzeug im Zweifel mitnimmt? Also richtig viel Sperrgepäck? Ist das so, dass man, was nimmst du denn da mit?
Nee, also ich versuche relativ wenig Gepäck mitzunehmen und ich nehme eigentlich nur ein paar Bleistifte und einen Aquarellblock und so einen ganz mini kleinen Aquarellfarbkasten mit und den kann man sogar im Handgepäck mitnehmen.
Wie, das ist alles für Reisen?
Also, ich nehme jetzt keine Leinwand mit oder das ist viel zu aufwendig. Also ich male ja mit Öl und wenn man das ganze Zeug mitschleppen würde, das... Also erstens würde in jedem Hotel sofort irgendjemand kommen und gegen die Tür hämmern und sagen, hier stinkt es nach Terpentin, was ist denn hier los? Das würde also gar nicht gehen.
Ja.
Aber so Aquarellfarben kann man überall mit hinnehmen und Aquarell ist auch eine tolle Technik und ja, das nehme ich mit.
Und so entstehen dann Skizzen, wenn man so will, für das, was dann vielleicht irgendwann größer in Öl entsteht?
Nicht so direkt. Also ich habe... Ich sehe viele Sachen, die ich so auf als Zeichnungen mache oder als Aquarelle, die sehe ich schon als gleichgültige Ergebnisse auch an. Und die stelle ich auch aus und zeige Sachen davon, nicht sozusagen alles. Es gibt auch eine ganze Serie von Zeichnungen, die ich vielleicht irgendwann mal zeige, in 20 Jahren oder so. Viele Dinge entstehen auf dem Papier zuerst und dann werden sie vielleicht anders übersetzt, nochmal auf einer großen Leinwand. Also male ich die dann nochmal anders neu, aber so Skizzen im Sinne von so üben oder probieren mache ich eigentlich
gar nicht. Nee, also üben glaube ich jetzt auch nicht und das sollte auch nicht despektierlich klingen, um Gottes Willen. Eher so, dass man tatsächlich, wenn man sonst, deine Bilder sind großformatig und auf Öl, wie du schon sagtest, und Aquarell ist fein und klein und da jetzt eine Meter mal Meter große Fläche mit auszumalen, das wird fleckig, das wird anders, es gibt einen ganz anderen Effekt. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das so eine Art ja, es geht so, wie man so Ideen vielleicht auf so ein Diktaphon erstmal spricht, um es später niederzuschreiben, sowas.
Ich habe ein wahnsinnig gutes, angenehmes Verhältnis zu Aquarellfarben, weil ich sozusagen mit 15 habe ich meinen ersten Aquarellfarbkasten geschickt bekommen.
Aber ihr hattet doch gar nichts.
Von einer guten Freundin aus Frankfurt am Main. Und ich werde ihr das bis heute nicht vergessen, dass sie mir seit 85 nach Marzahn wirklich den teuersten und besten Aquarellfarbkasten, den es nach wie vor gibt. Aha. Also ich benutze die gleichen Farben jetzt immer noch, dass sie mir den damals geschickt hat und nicht irgendwie was so, irgendwie irgendwelchen Mist für Kinder. Es gibt ja so Farben, die einfach schlecht sind und dann sagt, also weil die Pigmente sehr billig sind und das wird dann oft, sagt man, das ist jetzt ein Schulmalkasten oder so, aber die Farben sind einfach nur doof und mir hat es wahnsinnig geholfen, mit 15 so wirklich ganz, ganz tolle, leuchtende, klare, schöne Aquarellfarben geschenkt zu bekommen.
Was ich toll finde, ist, dass du eben das Wort, du hast eben ein Wort benutzt, das man normalerweise in einem ganz anderen Kontext oder anders, dass man anders definiert. Du hast gesagt, dass die Aquarelle gleichgültig, also den großen Bildern gegenüber gleichgültig, also im Sinne von gleichwertig sind. Ne? Das ist das Wort gleichgültig ist ja eigentlich... Eigentlich ist es schön, wenn man das so benutzt.
Das ist schön an unserer Sprache, ja, dass sie so
man kann es biegen, man kann das Wort biegen, wenn man das möchte. Selfhood ist der erste Song, den du mitgebracht hast. Power of Anonymity. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ich denke schon, ja.
Du musst mir helfen. Du hast vor allem auch ganz viele spanische bzw. südamerikanische Lieder dabei. Die musst alle du aussprechen, wenn es soweit ist.
Genau,
ja?
Genau.
Selfhood, wofür steht dieses Lied?
Ich glaube, das ist jetzt von Steffi. Ist das richtig? Ja, ich glaube,
wer
ja.
Ist denn
das
ist Steffi?
Es ist sozusagen die CD, die ich gerade aktuell höre. Ich höre noch CDs. Ich bin irgendwie da komplett oldschool. Ist eine neue Produktion jetzt von Ostgut. Das ist so die Plattenfirma oder Produktionsfirma, die zum Berghain gehört. Ort, mit dem ich viel zu tun habe. Und ich habe die durch Zufall jetzt einfach entdeckt und höre die gerade rauf und runter.
Power of Anonymity, wenn ich es denn richtig ausspreche. Selfhood, der Maler Norbert Bisky ist heute hier zu Gast. Und Maler ist ja eigentlich ganz lustig in Berlin. Ist dir das auch schon ein paar Mal passiert? Das weiß ich aus Interviews, die ich gelesen habe, dass du, wenn man dich nicht kennt, dass du sagst, ja, ich bin Maler und dann kommen die Reaktionen.
Ja, dann kommen irgendwie immer komische Reaktionen natürlich, weil... es ist ja das Tolle an Berlin ist ja, es ist eine Stadt, in der sehr viele Leute irgendwie Künstler sind oder Projekte machen. Und ich glaube, das ist aber zum Beispiel schwierig, wenn man versucht, eine Wohnung zu mieten.
Ich dachte, das
oder
ist einfach
sowas.
Eine Reaktion. Ich spiele darauf an, dass Leute dann sagen: Ach, Maler bist du, wie viele Leute hast denn unter dir? So dass sie denken, dass du sozusagen.
Ja, das kommt auch, das kommt natürlich auch.
Oder so.
Ja, also es gibt so unterschiedliche Reaktionen, aber zum Beispiel habe ich ja mal ein Jahr in Spanien gelebt und da ist die Reaktion komplett anders, weil die Leute in Spanien immer denken, wenn jemand Maler ist oder so, dass das vielleicht irgendwie was Gutes ist. Also sie haben ein sehr positives Verhältnis dazu. Zum Beispiel hat meine Vermieterin damals 1995 mich gefragt, du Norbert, wenn du jetzt zurückgehst nach Deutschland, dann... würdest du mir nicht ein kleines Bild da lassen? Und ich war total glücklich, dass mich jemand fragt, ob er ein Bild haben kann. Und ich habe dieser Frau dann in Andalusien in der Nähe von Malaga total hoch erfreut irgendwie ein Bild gegeben und habe gesagt, ja, freue mich, dass du mich gefragt hast. Und also was ich damit sagen will, in Spanien gibt es ein sehr, sehr positives Verhältnis der Kunst gegenüber. In Berlin ist das nicht immer so, weil ich glaube, hier sind auch viele Leute angenervt von so Künstlern oder Leuten, die Projekte machen oder so, was eigentlich Quatsch ist, weil natürlich die kreativen Leute irgendwie die Stadt auch mitprägen.
Absolut. Und das war auch die Geschichte, in die ich eben reingesprungen bin und dich unterbrochen habe. Du sagtest, wenn man eine Wohnung sucht, also man gilt da nicht als solvent oder wie. Da musst du erst mal sagen, ja, Entschuldigung, also ein Bild von mir gibt es nicht unter 60.000 und dann kriegst du die Wohnung wahrscheinlich sofort.
Ja, sowas würde ich natürlich niemals sagen. Also ich breche dann solche Gespräche auch ab, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich ein komisches Missverhältnis. Ne? Also es gibt wirklich Leute, die sich gar nicht vorstellen können, dass es Künstler gibt, die von ihrer Arbeit auch leben können.
Das nächste Lied, das du mitgebracht hast, kommt von Henrik Schwarz. Das heißt Jimmys. Warum Henrik Schwarz? Warum hast du das ausgesucht?
Henrik Schwarz ist einer der nicht nur angenehmsten und coolsten Typen, die ich kenne, sondern einfach ein richtig toller Künstler, weil er ganz offen ist, ganz viele Sachen ausprobiert, keine Angst hat, Grenzen zu überschreiten, über Brücken zu laufen, Dinge zu machen, die er noch nicht gemacht hat.
Bist du auch so?
Nee, ich bin, glaube ich, nicht ganz so, aber ich... Henrik ist ein ganz großes Vorbild, was das anbetrifft. Also wir haben uns kennengelernt vor jetzt schon fast 2 Jahren, als wir gemeinsam an einem Bühnenbild oder an einem Stück gearbeitet haben, Staatsballett, in der Halle am Berghain. Und Henrik war einer der Komponisten, die an dieser sehr aufwendigen Produktion beteiligt waren. Und es war von Anfang an ein... Also man merkt ja sehr schnell, ob man mit jemandem reden kann oder nicht. Und so bei unseren ersten Gesprächen war klar, wir können irgendwie gut miteinander reden. Und das hat auch dazu geführt, dass wir jetzt zusammen eine Arbeit gemacht haben. Wir haben eine Installation zusammen entwickelt, eine kinetische Skulptur mit akustischem Element. In der Kunsthalle Rostock ist das gerade zu sehen und es war... eine tolle Zusammenarbeit und ja, Henrik ist einfach ein Megatyp. Mehr kann ich dazu gar nicht
sagen.
Doch,
bitte noch einen Satz. Was ist eine kinetische Skulptur?
Naja, das ist was dreidimensional ist, also nicht flach wie ein Bild, sondern es hat irgendwie 3 Seiten und es bewegt sich.
Okay, das ist natürlich ein super Teasing, um sofort nach dieser Sendung nach Rostock zu fahren. Die Ausstellung läuft noch bis zum 15. Februar. Worum es da genau geht, sie heißt Zentrifuge im Übrigen, klären wir noch im weiteren Verlauf der Sendung. Jetzt erstmal Henrik Schwarz und Jimmys.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Künstler Norbert Bisky und ich habe ihn Soul Dressing mitgebracht von Booker T and the MGs. Radio 1, die Hörbarust immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hier ist die Adresse hörbar@radio1.de. Mein Gast heute ist Norbert Bisky, geboren am 10. Oktober 1970 in Leipzig. Dein Vater kennt man natürlich, er ist im vorletzten Jahr muss man jetzt sagen, verstorben. Lothar Bisky, Politiker der Linkspartei, viele Jahre Vorsitzender der PDS. Deine Mutter Almut arbeitete als Kulturbeamtin in der DDR und du hattest 2 Brüder. Einer ist sehr früh gestorben, der andere arbeitet auch als Journalist und Schriftsteller, hat auch ein Buch über die Familie geschrieben. Geboren am 13. August, der Sozialismus und ich habe das nicht gelesen. Aber wie war das für dich? 2004 ist das erschienen, also vor 10, 11 Jahren. Wie war das für dich? Da standst du ja schon in der Öffentlichkeit, als du hörtest, dein Bruder schreibt jetzt was über die Familie Bisky, die ja in der DDR tatsächlich auch viele Leute kannten, die da ein großes Gewicht hatte. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, in der DDR glaube ich gar nicht so, sondern eigentlich erst im Nachhinein. Also in der DDR hat meine Familie jetzt gar nicht so eine große Rolle gespielt. Mein Vater, weil er der verrückte Rektor der Filmhochschule war in Potsdam. Aber da war er noch nicht in der Politik, sondern war halt so ein durchgeknallter Intellektueller und hat da auch... viele gute Sachen gemacht in der Zeit. Das merkt man immer dann, wenn man Leute fragt, die bei ihm studiert haben. Ich fand es gut, dass mein Bruder so ein Buch schreibt. Also das ist auch interessant und das zu lesen, weil es ja gar nicht nur um eine Familiengeschichte geht, sondern es geht ja in dem Buch auch sehr darum, was ist denn das eigentlich für ein komisches Land gewesen, diese DDR, und wie ist denn das Land mit den Leuten umgegangen, die in dem Land gelebt haben. Mhm. Und zwar gar nicht nur mit denen, die von vornherein in Opposition waren oder was gegen das Land hatten, sondern auch mit den Leuten, die eigentlich ganz positiv eingestellt waren und die dann aber trotzdem immer wieder in Situationen gekommen sind, wo sie irgendwie verdächtig waren, wo man ihnen nicht über den Weg trauen konnte. Also insofern ist es, glaube ich, ein Buch, was wirklich nach wie vor interessant ist zu lesen.
Mhm. Du hast dich mal sehr, sehr scharf zu diesem Land geäußert. Ich weiß nicht, ob man dir sowas übel nimmt. Der Zeitschrift Specs hast du gesagt, die DDR sei ein Scheißland gewesen und es sei gut, dass sie untergegangen sei. Kann mir vorstellen, dass du da immer wieder aneckst in Diskussionen, dass es viele Leute gibt, die dir das verübeln, wenn du das sagst.
Ja, das ist mir relativ egal. Also ich
Warum bist du dieser Meinung? Warum hast du diese Einstellung?
Ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen so eine Geschichte gehört von einem Freund, der hat mir erzählt, dass er einen Schulkameraden hat, also jemand, mit dem er zusammen in die Klasse gegangen ist, und die Familie hatte Verwandte im Westen, und von einem Tag auf den anderen haben die ein paar Millionen geerbt, irgendwo in Bielefeld oder so. Und es hat eine Woche gedauert, dann konnte die Familie ausreisen aus der DDR. Also das heißt, die wussten gar nicht, dass sie raus wollten aus dem Land, haben aber auf einmal, obwohl sie in Cottbus gewohnt haben, ein paar Millionen D-Mark gehabt und konnten sich sozusagen innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Tagen, mit dem Staat arrangieren und sagen, hört mal zu, wir haben jetzt hier da richtig viel Kohle geerbt, wir geben euch Summe XY und dafür lasst ihr uns sofort raus. Und es war gar kein Problem. Und das ist so eine Geschichte für alle Leute, die in der DDR gelebt haben, die ich komplett schockierend finde und die alles unterstreicht, was ich an anderer Stelle vielleicht über diese DDR gesagt habe und warum ich es auch richtig und gut finde, dass es sie nicht mehr gibt, weil es einfach durch und durch verlogen und korrupt gewesen ist als Staatsgebilde. Also sozusagen vortäuscht, gerecht zu sein, vortäuscht, gut zu sein, immer so einen Eindruck erweckt, wir sind auf der besseren Seite der Menschheit und doch ganz gegenteilig zu handeln. Mhm. Und das ist halt so verlogen und kaputt, dass ich es gut finde, dass es das nicht mehr gibt. Ich sage gar nicht, dass wir jetzt in einer heilen Welt leben und das jetzt alles toll ist.
Das ist ja auch eine ganz andere, ja? Das ist ja auch eine ganz andere Diskussion. Das muss man auch nicht machen. Ich riskiere jetzt unsere gute Stimmung, das will ich nicht. Und ich weiß, dass jetzt bei dir so ein Beschützerinstinkt kurz hochschnellen muss. Aber über deine Mutter ist ja bekannt, dass sie als IM gearbeitet hat. Also auch der Stasi Informationen zugetragen hat. Wie geht das mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, wie geht das zusammen? Da ihr auch irgendwie in dem Sinne keine Konflikte hattet innerhalb der Familie, oder doch?
Natürlich haben wir auch Konflikte. Also natürlich sind das auch Dinge, die in der Familie besprochen werden und die auch schmerzhaft sind, ganz klar. Aber das sind natürlich Brüche, die auch beschreiben, was für ein kaputtes, krankes Land das gewesen ist, weil es auch Menschen in die Enge treibt und Leute in Situationen bringt, sehr jung Entscheidungen zu treffen, die sie viele, viele lange Jahre bereuen werden.
Wobei sie sich öffentlich geäußert hat und gesagt hat, dass sie die volle Verantwortung übernimmt und das nicht und sich nicht in irgendeiner Weise verführt fühlte. Sie glaubte offenbar an dieses System. Und auch das ist ja legitim, wenn innerhalb einer Familie die Einstellungen dazu unterschiedlich sind. Es würde auch wahrscheinlich zu weit führen, kann ich mir vorstellen, dass jetzt ist ja was sehr Persönliches. Ne? Also du musst jetzt hier auch nicht deine Mutter an den Pranger stellen. Ich wollte es nur nicht unerwähnt lassen. In Leipzig hast du die ersten Jahre deines Lebens verbracht und dann seid ihr nach Ost-Berlin gezogen, nach Marzahn und glaube ich später nochmal nach Oberschöneweide oder bist du da schon gar nicht mehr zu Hause gewesen?
Wir sind eigentlich irgendwie ziemlich oft umgezogen. Also ich war insgesamt, glaube ich, in fünf verschiedenen Klassen, also Schulklassen. In Leipzig sind wir umgezogen, dann sind wir von dem ersten komischen Neubaugebiet Leipzig-Grünau in das zweite komische Neubaugebiet Berlin-Marzahn gezogen. Und,
Im 13. Stock, ist das richtig? Habt ihr so weit oben gewohnt?
Ja, in der Kienbergstraße im 13. Stock. Ist übrigens heute gar nicht so eine, also heute ist es da alles grün und die Bäume sind halbwegs groß und das sieht also eigentlich ganz passabel aus inzwischen, aber damals war das einfach nur eine Baustelle und Schlamm und Gummistiefel und Dreck.
Kommst du denn aus einem Haushalt, in dem viele Gemälde und Zeichnungen und so an den Wänden hingen? Hat dich das in irgendeiner Weise inspiriert oder früh schon geküsst?
Naja, im Haushalt meiner Eltern, also bei uns zu Hause, hing so sehr viel Grafik an den Wänden. Also meine Mutter hatte viel mit Künstlern zu tun in Leipzig. Und in der DDR war das ja so eine relativ preiswerte und zugängliche Variante, überhaupt Kunst an der Wand zu haben, dass man einfach Grafik hatte. Und die war aber in den meisten Fällen, waren das eben Zeichnungen oder war Schwarz-Weiß-Radierungen und fand ich alles interessant, hat mich auch fasziniert, habe ich mir gerne angeguckt, führt aber zum Beispiel dazu, dass ich bis heute, es gibt ganz wenig Grafik von mir und wenn, dann ist die immer knallbunt. Also es hat auch eher, glaube ich, zu einer vielleicht auch zu einer Abgrenzung dazu geführt, dass ich finde, irgendwie Bilder müssen farbig sein und nicht schwarz-weiß.
Es hat dich ja fast geärgert, dass deine Eltern so sehr d'accord waren mit deiner Entscheidung, Künstler zu werden. Du hättest gerne ein bisschen Widerstand dort erfahren, hast du mal gesagt, nein?
Nee, das war schon, das ist schon gut. Also ich fand das toll, dass sie gesagt haben, Junge, mach mal. Das war natürlich auch eine, als ich das entschieden habe, war ich 23, habe ich gesagt, ich werde jetzt, egal was passiert, ich studiere jetzt Kunst.
Gab es ein Schlüsselerlebnis, hast du das so gesagt hast, so definitiv?
Das war nicht ein Schlüsselerlebnis, es war wirklich ein langwieriger Prozess, eine Entscheidung eigentlich über mehrere Monate hinweg, mir zu überlegen, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben machen, und was für mich eine große Rolle gespielt hat, ich war damals Krankenpfleger in Siemensstadt und habe da in so einer Sozialstation gearbeitet, und wir sind dann immer zu den Leuten nach Hause gefahren und haben sehr alte Leute in ihren Wohnungen, in ihren letzten Lebensjahren gepflegt. Und ich habe da viele von diesen alten Leutchen betreut. Und ich habe einfach gemerkt, wie reden oder denken Leute in ihren letzten Lebensjahren. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich gemerkt habe, es gibt Menschen, die bereuen Dinge in ihrem Leben. Und die bereuen vor allem die Sachen, die sie nicht gemacht haben. Und die haben dann auch immer alle gesagt, Junge, geh raus, das Leben ist kurz. Und mir hatte das vorher noch niemand gesagt. Und mich haben diese Menschen da in Siemensstadt, diese alten Leute, wahnsinnig berührt und vielleicht auch mein Denken insoweit verändert, dass ich gesagt habe, ja, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Also worum geht's denn? Mir wird überhaupt nichts passieren. Ich muss jetzt mal das machen, was ich wirklich machen will, damit es mir nicht so geht, dass wenn ich alt bin, dass ich alles bereue, was ich nicht gemacht habe. Sondern egal, was passiert, ich riskiere jetzt mal was. Mhm. Und dann war mir irgendwie klar, eigentlich würde ich doch am liebsten Künstler werden wollen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das jetzt angehen?
Und da setzen wir gleich wieder an. Du hast einen Song mitgebracht, über den ich mich sehr, 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 sehr freue. Den liebe ich, Under the Milky Way, The Church. Du hast ja den Wunsch, den Traum, überhaupt meine Kirche auszumalen. Ist das noch da, diese Vorstellung?
Ja, die ist noch da. Also ich habe auch schon es gab schon ein paar Leute, die sich an mich gewendet haben und gesagt haben, wir haben hier eine Kirche. Ich finde nach wie vor, das ist eine faszinierende Idee. Ich muss es halt irgendwie realisieren können, ohne 23 Jahre in irgendeinem Gemäuer zu verschwinden.
Ja. Gibt es noch ein Stichwort, das du uns zu dem Song nennen willst?
Ja, mich erinnert das wirklich so an die späten 80er, frühen 90er in Berlin. Ich war damals dann schon im Prenzlauer Berg, und für mich steht das für so eine Zeit, und das ist irgendwie so der Soundtrack dazu.
The Church, Under the Milky Way. Zu Gast ist heute der Maler Norbert Bisky. Du hast vorhin erwähnt, dass das auch ein Song ist, der für Prenzlauer Berg steht. Bist du denn Teil dieser Künstler- und Bohem-Szene gewesen, die es da damals gab? Als die Mauer noch stand?
Nee, irgendwie Gott sei Dank nicht, glaube ich. Also ich war einfach viel zu jung dafür. Ich war ja so, 87 war ich 17, 89 war ich 19. Also ich war ganz schön jung und stand da aber so am Rand und habe einfach Leute, ich hatte Freunde dort, ich habe Künstler gekannt, ich habe Leute gekannt, die irgendwie Filme gemacht haben, Leute, die auch gar nichts gemacht haben den ganzen Tag, und auch so ein Paradiesvogel-Dasein in dem kleinen Viertel, wo das möglich war, im Osten, nämlich damals wirklich im Prenzlauer Berg, so ein Paradiesvogel-Dasein geführt haben. Und das war aber für mich interessant, weil ich hatte vorher sowas nicht gesehen, so Exzentriker oder so schrille Typen.
Also ging nicht bei euch, Leute, wo man jetzt denkt, bei euch zu Hause, deine Mutter als Kulturbeauftragte, dein Vater als Direktor der Filmhochschule, dass man denkt, das ist sowieso da gibt sich ein Künstler und ein Schauspieler nach dem anderen, geben sich die Klinke in die Hand. So war es also offenbar nicht.
Ja, doch, also natürlich, klar. Davon kannte ich ja einige Leute, die ich dann sozusagen, mit denen ich dann auch im Prenzlauer Berg um die Häuser gezogen bin. Die habe ich auch dadurch kennengelernt, dass ich auf irgendwelchen Familienpartys oder bei Freunden oder so abhing. Klar, also gab es schon. Aber für mich ist es, glaube ich, ganz gut gewesen, dass ich da nicht so komplett drin war, weil viele Leute haben ja auch dann, nachdem die Mauer gefallen ist, das als Verlust erlebt, dass es nicht mehr diese schöne, ruhige Szene gibt, wo sie so irgendwie vor sich hin machen können. Und ich habe das Gott sei Dank nicht so erlebt. Deshalb bin ich ganz froh darüber, dass ich da nicht so komplett drin war.
Was treibt dich denn eigentlich an? Weil dieses Ruhige ist es auf gar keinen Fall. Gut, das ist jetzt nichts Innovatives, weil oft entsteht Kunst jeglicher Art durch Schmerz, Auseinandersetzung, Leid, Konfrontation, wie auch immer. Also selten aus einem Glücksgefühl oder aus einer Ruhe heraus. Hast du mal festgestellt?
Es kann auch aus Glücksgefühl und Ruhe heraus entstehen. Ich glaube, es sind sehr unterschiedliche Sachen. Die mich antreiben. Es sind auch Dinge, die sich verändern. Also ich mache seit 15 Jahren Ausstellungen und ich glaube, es wäre auch eine ziemlich verlogene, blöde Nummer, wenn das immer das Gleiche wäre, was mich antreiben würde oder ich das immer vortäuschen würde. Ich habe in diesen letzten 15 Jahren sehr, sehr unterschiedliche Sachen gemacht und auch aus sehr, sehr unterschiedlichen Motiven. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, ob ich Dinge zulasse und ob ich sage, ich bin jetzt mal sensibel genug oder versuche mir auch eine Sensibilität für die Situation, in der ich bin, zu erhalten. Also wir leben ja in so einer Welt, wir haben ja immer irgendwie gleich Ibuprofen oder sonst was an der Hand, wenn es irgendwie mal wehtut. Und so wie ich meinen Job als Künstler verstehe, ist das komplette Gegenteil. Also möglichst auf diese Sachen, die Dämpfer zu verzichten und versuchen, die Welt so auszuhalten, wie sie ist und auch so wahrzunehmen, wie sie ist und auch mich selbst so wahrzunehmen, wie ich bin und dann einfach daraus irgendwas zu machen, Bilder oder eine Skulptur oder nur eine Idee, die ich vielleicht dann in 10 Jahren mal realisiere.
Es ist immer schön, denn es ist das Konzept der Sendung, dass es Musik kommt, obwohl ich sehr gerne dort angeknüpft hätte. Das tun wir in der zweiten Stunde, wenn es dir recht ist. Denn ich würde das gerne schon nochmal übersetzen für jemanden, der diese Art von Kreativität vielleicht nicht kennt, dass man möglichst nah herankommt, um das nachzuvollziehen. Wie ist das, dass ein Künstler malen muss oder wie versucht er sich dann auszudrücken? Ach so, jetzt kommen wir schon mal zu einem dieser Songs. Also ich, wie gesagt, ich bin nicht des Spanischen mächtig, nicht mal des Deutschen, wie ich gerade höre. Me dieron
la clave.
La clave. Vieja trova
Santa Guerra. So. Das ist eine ganz tolle Musik aus Kuba.
Gut, hören wir.
Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Norbert Bisky, der Künstler. Und ich habe Ihnen A Falling Star mitgebracht von John Fox and the Mets. Radio 1, die Hörbar Rust. John Fox war das, Falling Star. Norbert Bisky ist heute hier und ich denke mal, viele von Ihnen und euch, die selbst jetzt nicht in irgendeiner Weise kreativ sind, romantisieren oder idealisieren vielleicht das Bild eines Künstlers. Man stellt sich so einen Getriebenen vor, der bis in die Puppen schläft und dann irgendwann...
Mache ich schon auch manchmal.
Gut, bestätige es oder zerstöre es, aber male es aus, dieses Bild, das ich gerade entwerfe. Nein, also ich versuche mir vorzustellen oder gib uns doch einen Eindruck davon, was dich treibt, wie das ist, ob das besondere Momente sind oder ob die Malerei dir inzwischen ein so trainierter Muskel oder ein dazugehöriger Knochen ist, den du gar nicht mehr lösen könntest von deinem Leben. Es ist also selbstverständlich, dass du jeden Tag malen willst und musst.
Ja, ja. Es klappt nicht jeden Tag. Ne? Also es gibt schon Tage, an denen ich einfach gar nicht malen kann, weil ich zum Beispiel eine Ausstellung aufbaue und wenn ich das mit der nötigen Präzision mache, dann kann ich an dem Tag nicht noch nebenbei ein Bild malen.
Und du gibst die Sachen auch ungern aus der Hand. So, sonst könnte man ja sagen, du, die Ausstellung baut jemand anders auf. Als Miniatur habt ihr sie ja schon mal entwickelt.
Ja, das sind gerade Sachen, wo ich wahnsinnig gerne einfach dabei bin und versuche, also weil man kann gerade bei Ausstellungsaufbau auch ganz viele Sachen noch vor Ort verändern, eingreifen, richtig oder falsch machen. Und das, also ja, da bin ich, da habe ich vielleicht irgendwie Kontrollwahn oder sowas, da bin ich wahnsinnig, es ist mir sehr wichtig, dabei zu sein und noch vor Ort auch zu entscheiden, wie ich Bilder aufhänge. Nein, wie soll ich das sagen? Ich habe das irgendwann entschieden, dass ich einfach jetzt malen möchte. Ich habe entschieden, dass ich in Öl malen möchte, weil das so eine aufregende Technik ist. Also wie soll man sich das vorstellen? Die Farbe, diese Ölfarbe ist ja eine ganze Zeit lang flüssig. Mhm. Das heißt, sie ist eigentlich wie lebendig. Und dann trocknet sie und dann kann man, also dann, man kann sozusagen so lange mit der Farbe malen, solange sie flüssig ist, und dann kann man sie übermalen, wenn sie trocken ist. Aber es gibt zwischendurch einen Moment, da kann man nicht malen, weil dann ist sie so halb klebrig.
Dann würde es bröckeln.
Das würde Mist ergeben. Man kann dann würde es bröckeln und überhaupt nicht gut aussehen. Mhm. Und das ist was wahnsinnig Faszinierendes, damit zu arbeiten.
Den richtigen Moment abzupassen, oder was ist faszinierend an dem, was du jetzt gerade beschreibst?
Erstens, dass man, weiß ich nicht, dass das Medium, dass es so lebendig ist. Also meistens male ich ich male nass in nass. Das heißt, ich male so lange, wie die Farbe flüssig ist.
Sag mal, also flüssig ist ja auch nochmal, für jemanden, der noch nie mit Öl gearbeitet hat, flüssig ist jetzt nicht so flüssig wie Wasser und Aquarell. So, das ist tatsächlich, also da kannst
geht,
du jetzt...
Geht aber auch, ja.
Gut, aber es fließt jetzt nicht. Ölfarbe ist ja schon dickflüssiger. Das heißt, man würde jetzt nicht Ölfarbe auftragen, das Bild ein bisschen kippen und die würde runterlaufen im Zweifel. Oder hast du so ganz
doch,
dünne?
Doch,
ach so,
das,
ah.
Doch, das mache ich auch. Also es ist so,
du verdünnst die noch, oder was ist das?
Ich verdünne sie teilweise bis ins komplette Extrem. Also da ist dann ganz, ganz wenig Farbe und sagen wir mal 2 Liter Terpentin.
Wow.
Terpentin ist
okay.
Durchsichtig.
Ja.
Dann liegt die Leinwand auf dem Boden. Ich stehe auf der Leiter und kippe die Farbe von der Leiter auf die Leinwand rauf und weiß, dass ich dann ungefähr 25 Minuten habe,
ja.
Solange ist die Farbe noch ganz flüssig, um sie auf dem Bild zu bearbeiten. Und das ist wahnsinnig aufregend, weil ich weiß, ich muss irgendwie mit der Zeit klarkommen und ich kann es nicht besser beschreiben. Es ist ein magisches, faszinierendes Medium.
Also,
und,
ja, Entschuldigung.
Und ich habe da Momente, ich habe das erste Mal mit 15 habe ich über Nacht an einem Ölbild gemalt, da hatte ich noch überhaupt gar keine Ahnung von Ölfarbe. Also es ist alles so ein bisschen verkorkst gewesen, aber ich hatte so irgendwann morgens, ich hatte ganz viel grünen Tee getrunken und ich hatte morgens so ein Gefühl von, ja. Also ich habe so das der Raum- und Zeitgefühl verloren und war so komplett dabei, dieses Bild fertig zu kriegen. Und ich habe den nächsten Tag in der Schule einfach gar nichts mitbekommen und komplett gepennt. Aber ich habe solche Erlebnisse nach wie vor. Also, dass ich wirklich auch gerne nachts arbeite, auch mal eine Nacht durcharbeite und dann am nächsten Tag so erfüllt bin davon, an so einem Prozess, an sowas zu arbeiten. Das macht mich einfach. Es gibt nichts, was mich so glücklich macht. So einfach
okay,
kann ich sagen.
Alles klar, genau. Denn das war jetzt. Ich wollte gerne wissen: Ist das wie kann man dieses Gefühl, dieses Hochgefühl, kann man das vergleichen, so ein Endorphin ausschütten mit dem besten Essen oder mit sehr gutem Sex oder? Und das ist wahrscheinlich noch eine Kategorie für sich, dass man einfach. Das ist 100 von 100 Punkten.
Es ist viel besser als alles andere zusammen.
Ja.
Und das Tolle auch ist, dass ich, wenn ich so male, und das passiert natürlich, das passiert auch nicht jeden Tag, aber wenn ich einen guten Moment beim Malen habe, einen glücklichen Moment beim Malen habe, dann vergesse ich einfach wirklich auch viele Dinge der konkreten Situation um mich herum. Also ich weiß gar nicht, bin ich jetzt 12 oder bin ich 96 oder 73 Jahre alt oder 44. Es ist so, bin ich in Berlin oder bin ich vielleicht doch gerade in Brasilien? Ich glaube, das ist das, was mich daran so fasziniert, dass auch so wirklich Grenzen verschwimmen oder verschwinden.
Ja, so eine Auflösung. Es ist, als wenn du dich selbst mit Terpentin verdünnen würdest. Als wenn ihr was miteinander hättet, die Leinwand und du. In einem geheimen kleinen Raum.
Ja, es gibt ja so Leute, die sagen, also es gibt auf der einen Seite die Realität und dann gibt es so die persönliche Wahrnehmung und das eine und das andere überlappen sich so und dann, also wie zwei Farbflecken, die sich überlappen und dann gibt es so einen Bereich, wo sich beide Farben überlappen. Und das, dieser Bereich, das ist die Kunst, da entsteht die Kunst. Also so ein Zwischenbereich, so ein bisschen eine beeinflusste Wahrnehmung, die man schon hat, weil man in der Stimmung ist. Ich kriege ein bisschen was von mir selbst mit, ein bisschen was von der Realität mit und dann male ich da ein Bild. Ich kann es nicht besser beschreiben. Es ist wirklich magisch und es wird mich auf Garantie bis ans Ende meines Lebens fesseln.
Das klingt gut. Und du hast offenbar auch nicht die Angst, es zu verlieren.
Na, es gibt schon Momente auch, wo ich total unglücklich bin und sauer bin, weil irgendwas nicht funktioniert. Jörg Immendorf hat mal gesagt, man kann ja nicht ein bisschen verzweifelt sein, sondern wenn man verzweifelt ist, ist man dann auch richtig verzweifelt. Und das erlebe ich schon auch im Atelier. Also das ist so, dass ich mich total ärgere. Das kann auch mal eine Woche dauern oder zwei Wochen. Aber ich bin da bis jetzt immer wieder rausgekommen.
Woran würde ich das erkennen? Also woran würde ich erkennen, dass du gerade in so einer Stimmung bist? Ziehst du dich dann extrem zurück? Bist du dann aggro? Bist du sauer, richtig sauer, spürbar?
Ja, ich ziehe mich dann zurück. Also ich glaube, man kann das daran erkennen, dass ich nicht ans Telefon gehe.
Maldito Duende hast du mitgebracht. Von den Helden der Stille. Eros del Silencio.
Ja, ganz tolle spanische Band.
Radio 1, die Hörbar Rust, Norbert Biske ist heute hier zu Gast und ich hoffe, dass Sie, sollten Sie seine Werke nicht kennen, sich inzwischen die Mühe gemacht haben, irgendwie auf irgendeinem Smartphone, Computer, was auch immer in Ihrer Nähe, heute ist ja alles möglich, mal seine Bilder sich angesehen haben im Internet, damit Sie eine Vorstellung davon haben, wie er malt, wobei die meisten kennen deinen Stil und ungefähr werden bestimmt schon mal eines deiner Werke gesehen haben. Du hast vorhin gesagt, dann kann es passieren, ich stehe auf einer Leiter und unter mir liegt die Leinwand, die viermal grundierte im Zweifel und du kippst dann stark verdünnte Ölfarbe herunter. Und das mag jetzt für jemanden, der sich mit Kunst nicht so gut auskennt, so einer ist das, ne? Der kleckst da drauf und dann kostet das ganz viel Geld. Letztendlich würdest du auch das gelten lassen? Weil dein Kunstbegriff ein ziemlich offener ist, ne? Also so habe ich es vorhin zumindest verstanden.
Ja,
also wenn du unglücklich bist mit der Definition, fall mir sofort ins Wort.
Ja, klar. Also es gibt ja mal so Leute, die sich damit beschäftigen, ist das Kunst oder nicht? An ganz vielen Stellen. Und da gibt es ja auch Leute, die haben versucht, Definitionen aufzustellen, was nicht Kunst sein kann. Ich halte das meiste davon für ziemlichen Blödsinn. Ich glaube, die Frage ist vielleicht gar nicht so relevant. Also so, es gibt Gott sei Dank wahnsinnig viel unterschiedliche Kunst und wahnsinnig viel faszinierende Kunst, dass man so sagen kann, so wie Fische im Korallenriff, die alle völlig unterschiedlich schillern und ganz unterschiedliche verrückte Farbkombinationen haben. Und deshalb sieht das Korallenriff insgesamt so toll aus. Und vielleicht, also ich wäre der Letzte, der irgendwie sagt, das darf nicht Kunst sein oder das gehört nicht dazu oder so. Ich glaube auch nicht, dass es zu viel Kunst gibt, sondern ich glaube, es gibt viel zu wenig Kunst.
In Rostock gibt es im Moment extrem viel Kunst auf 1500 Quadratmetern. Zentrifuge heißt die Ausstellung, die läuft seit Mitte November und noch bis Mitte Februar in der Kunsthalle. Und das sind Exponate, über 80 Exponate, glaube ich.
Ich habe die Bilder ehrlich gesagt nicht durchgezählt, aber es sind auf jeden Fall über 80 aus unterschiedlichen Phasen. Also das früheste Bild ist von 2002 Und das jüngste Bild ist von 2014, also eine Woche vor der Ausstellung fertig geworden. Aus sehr unterschiedlichen Phasen, und es ist insofern auch eine besondere Sache, weil wir auch ganz viele Leute fragen mussten, würdet ihr uns eure Bilder ausleihen? Und die kommen eben teilweise aus den USA, aus Italien, sonst woher. Und es wird schwierig, das nochmal so herzustellen, weil es ein riesiger logistischer Aufwand.
Da viele deiner Bilder ja ganz klar autobiografisch sind, so stelle ich es mir zumindest vor, ist das ja im Grunde wie ein veröffentlichtes Tagebuch. Also was du als Maler machst, wenn du Bilder herstellst, dein Innerstes nach außen kehrst, wie auch immer, das auf die Leinwand bringst, kennst du den Effekt, dass du bestimmte Bilder am liebsten entweder zurückholen würdest, weil du das Gefühl hast, du möchtest sie nicht mehr veröffentlicht oder in fremden Händen wissen? Und hat sich bei dir schon mal dieser Effekt eingestellt, den, glaube ich, jeder kennt, der was von früher liest, irgendeinen Brief, den er mal, oder irgendein altes Tagebuch oder so, sodass man sich, ja, ich weiß noch, wie ich mich damals gefühlt habe, aber ein bisschen unangenehm ist es, irgendwie ein bisschen peinlich vielleicht auch vor einem selbst. Kennst du dieses Gefühl?
Also ich kenne das Gefühl, dass ich Bilder nach Jahren wiedersehe und sie vielleicht ganz anders in Erinnerung hatte und mich dann auch frage, ah ja, stimmt, so ein Typ bist du damals gewesen. Also natürlich verändere ich mich und ich verändere auch meine Perspektive auf die Bilder. Aber vor dem Peinlichkeitsfaktor habe ich eigentlich keine Sorge, weil Malerei schon per se eigentlich irgendwie peinlich ist.
Was? Wieso?
Es ist immer was ganz Persönliches da drin.
Aber das erkennst ja nur du.
In den Bildern, ja, das ist dann das Gute, das habe ich irgendwann gelernt. Also ich kann mich noch erinnern, so die ersten Präsentationen an der Kunstakademie, wie war immer alles peinlich. Ich habe gedacht, oh Gott, wenn ich das Bild jetzt zeige, das ist doch so wahnsinnig persönlich. Und dann habe ich gemerkt, dass es die Leute eigentlich völlig kalt lässt und auch gar nicht interessiert, weil es ist ja nur für mich persönlich privat und peinlich. Und so die Zuschauer gucken da eben mit Abstand und anders und neutraler rauf und deshalb habe ich sozusagen keine Sorge davor, dass ein Bild irgendwie peinlich ist. Vielleicht ist das sogar wichtig, dass ein Bild auch sowas, das etwas entblößt.
Wie so eine Katharsis? Ist das dann so eine Katharsis, durch die man geht, dass man das Gefühl hat, das sind so die Häutungen, die man hinter sich gelassen hat? Oder ist das jetzt echt zu dicke
formuliert? Ja, bei manchen Bildern denke ich, Gott sei Dank, habe ich das gemalt. Dadurch habe ich das irgendwie
wieder ein paar Monate Therapie gespart, ja.
Ja, Therapie würde ich nicht machen, weil nee. Dann könnte ich vielleicht gar nicht mehr malen.
Aha. So, hier, das musst du vorlesen, das ist das nächste Lied. Ich würde es irgendwie hinkriegen, aber irgendjemand würde lachen.
Das ist einer der größten Musiker, die es gibt. Yuri Buenaventura, No Estoy Contigo aus Kolumbien.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur letzten halben Stunde der Hörbar mit dem Maler Norbert Bisky. Von mir kommt Son Little. Your love will blow me away when my heart aches.
When my heart aches, I'm drowning, pain won't go away.
Norbert Bisky ist heute hier zu Gast. Der Junge, der mit 15 seinen ersten hochwertigen Aquarellkasten bekommt. Auf jeden Fall haben wir das heute schon gelernt. Wenn Sie Sachen verschenken, Künstlerbedarf verschenken, dann sparen Sie nicht am falschen Ende. Kaufen Sie hochwertige Sachen. Sie sehen ja, was dabei herauskommt. Ein hochdotierter Künstler, der sich von vornherein in die klaren, stark pigmentierten, leuchtenden, tollen Farben verlieben konnte, um weiterzumachen. Und doch noch nicht genug Selbstbewusstsein hatte, denn da gab es Oliver, der so gut zeichnen konnte.
Ja, schöne Grüße an Oliver. Wir sind nach wie vor gute wir sind gute Freunde. Ja, ich hatte einen tollen Freund in der Schule, der nicht nur sehr witzig war, sondern auch nach wie vor ganz, ganz wunderbar, großartig zeichnen kann. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich eine Weile gedacht habe, naja gut, zeichnen ist jetzt nicht so meins, das ist schon besetzt sozusagen, das macht der Oliver. Aber langfristig hat es mich nicht davon abgehalten, es dann selber auch zu mal probieren.
Und vor allen Dingen habe ich, das ist ein ganz altes Interview, in dem du das mal gesagt hast, und was mir daran besonders gefallen hat, ist, dass du sinngemäß gesagt hast. Und dann habe ich mich aber hingesetzt und habe gedacht, okay, das lernst du, du willst auch so gut werden. Und das klang aber nicht eine Minute rivalisierend, so, was der kann ich auch, sondern eher, dass du dich rangesetzt hast und nicht gedacht hast, okay, ich kann das nicht, sondern ich will das können. Vielleicht ist es jetzt auch eine Überinterpretation, die mir einfach so gut gefällt, denn ich ziehe jetzt, bitte mach mir das nicht kaputt, so eine küchenpsychologische Parallele zu dem, was später kam, als du dich dann entschlossen hast, Kunst zu studieren. Du bist ja erst auf die Freie Kunstschule Berlin gegangen, hast dich dann mit einer Mappe beworben, damals haben alle abstrakt gemalt, du auch, und dann hast du gemerkt, du willst es irgendwie ein bisschen anders, du willst das andere, den anderen Turn kriegen, aber hast das offenbar nicht so gut beherrscht und hast auch da dich hingesetzt und richtig gelernt. Also etwas gelernt, das du nicht als gegeben hinnehmen konntest, sondern das du dir aneignen wolltest. Ein Model, eine Woche, 8 Stunden und dann nur einen Arm malen oder nur einen Zeh malen.
Ja, nur einen Fuß zeichnen. Also übrigens eine Sache, die ich jetzt 2 Sommer lang hintereinander in Salzburg an der Sommerakademie gemacht habe. Also ich war dort selbst als Student vor über 20 Jahren und habe jetzt da 2 Jahre hintereinander eine Klasse gehabt im Sommer und habe das Gleiche gearbeitet sozusagen mit meinen Studenten in Salzburg, dass wir uns mit der genauen Beobachtung von Gegenständen oder in dem Fall von dem menschlichen oder auch männlichen Körper beschäftigt haben, dass man nämlich, was passiert, wenn man sich jemanden hinsetzt und sagt der Person, du kannst jetzt mal zwischendurch ein bisschen aufstehen und dich bewegen, aber eigentlich versuch doch mal den ganzen Tag in der gleichen Position zu sitzen.
Wenn da ein Fernseher steht, können das, glaube ich, die meisten.
Ja, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Die meisten Leute verlieren irgendwann die Geduld. Also es gibt viele Leute, die toll zeichnen können oder toll auch gute Bilder malen könnten, aber es gehört halt einfach Geduld dazu und die wenigsten Leute wollen da irgendwie dranbleiben. Mhm. Aber es ist was sehr Faszinierendes, wenn man anfängt, genau zu beobachten und genau zu zeichnen und dann stellt man auch sehr schnell fest, das kann man alles lernen. Also gerade Zeichnen, wo viele Leute sagen, kann ich nicht, geht nicht, kann man komplett lernen, zu 100%.
Darauf wollte ich hinaus. Das heißt, das ist im Grunde dann wahrscheinlich wie eine Sache, die zu 100%, hast du gesagt, du musst es wissen. Du hast also ja nun reichlich Erfahrung, auch mit anderen Leuten, hast es beobachten können auch. Das ist interessant, weil man ja gerade im künstlerischen Bereich immer denkt, da muss man Talent haben.
Und dieser Talentquatsch, also der wird mir immer schlecht, wenn ich das höre, weil es wird immer, ich glaube, irgendwann hat sich jemand ausgedacht, wie können wir unsere Sachen teurer verkaufen oder wie können wir die Leute davon abhalten, auch sowas zu machen. Ich glaube, jeder Mensch, der lesen und schreiben kann, hat auch ein Talent, sich auszudrücken und kann vielleicht nicht Opernsänger werden, aber auf jeden Fall ein Bild malen oder eine ganze Ausstellung voll mit tollen Bildern malen. Das ist überhaupt kein Problem. Es wird immer so viel aufgebaut, um Leute davon abzuhalten, sich zu trauen, sich selbst auszudrücken, selbst was zu machen. Und es ist.
Warum? Mit welchem? Was könnte da für ein Sinn hinterstehen?
Ich weiß es nicht. Jeder könnte das machen.
Also du bist nicht der Ansicht, dass der Mensch schon mit gewissen Voraussetzungen zur Welt kommt, also mit bestimmten Talenten, mit bestimmten Ausprägungen, die er besser kann als andere. Singen, zeichnen, beobachten. Auch die Beobachtung an sich. Es gibt ja auch Menschen, die besser beobachten können als andere zum Beispiel.
Ja, beobachten kann man lernen, glaube ich.
Auch.
Ja. Keine Ahnung, bin kein Anthropologe, kein Psychiater. Ich glaube, sicher kommen Leute mit Talenten oder mit Begabungen auf die Welt, aber wahrscheinlich nutzen sie die gar nicht, weil sie die gar nicht entdecken, weil sie sich irgendwie immer nicht trauen, weil einem immer eingeredet wird, du darfst das nicht, du kannst das nicht machen. Und ich werde das nie vergessen, als ich das erste Mal an die damals noch Hochschule der Künste gegangen bin, um mich zu interessieren für ein Studium, habe ich mir so ein Hochschulblatt mitgenommen. Und da stand dann, dieses Studium wendet sich an Menschen mit einer ausgesprochenen künstlerischen Begabung. Und da habe ich gedacht, oh Gott, also das habe ich überhaupt nicht, also ich kann mich da nicht bewerben. Und Gott sei Dank hatte ich damals eine Freundin, die gesagt hat, lass dich von dem Quatsch nicht beirren, geh dahin, bewirb dich. Und deshalb werde ich das, solange ich irgendwie lebe, bekämpfen, dass man immer von allem abgehalten wird, dass einem immer eingeredet wird, ihr dürft das nicht oder du bist nicht talentiert genug. So ein Blödsinn.
Okay, letztendlich ist der große Gegenwartskünstler Georg Baselitz, bei dem du auch gemalt hast, von dem du auch gelernt hast.
Sehr viel gelernt habe.
Sehr viel gelernt hast. ist auch der Meinung, er geht sogar so weit, dass er sagt, es sei viel besser, unter Umständen kein Talent zu haben. Zitat: Talent verführt zum Interpretieren. Meine Schwester konnte wunderbar zeichnen, aber sie wäre nie auf die Idee gekommen, Malerin zu werden. Ich hatte nie diese extreme Begabung, hat er mal gesagt. So, bis dahin kann man es ja stehen lassen. Aha, seine Schwester war sehr talentiert, er nicht. Und er hat es trotzdem so. Jetzt geht es immer weiter. Das ist ein Interview, das er so vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, gegeben hat. Ich könnte mir vorstellen, dass du es gelesen hast, weil es für Wellen auch gesorgt hat. Denn er hat ziemlich schlecht über die Frauen in der Kunst gesprochen. Ich meine, er ist sowieso, glaube ich, so ein knurriger Mann, der auch gerne provoziert. Nichtsdestotrotz, er sagt, Frauen bestünden die Markt- und Wertprüfung nicht. Und sie hätten offenbar nicht annähernd, also selbst gute Frauen, seien nicht annähernd so gut wie die Männer.
Ja, ich weiß nicht, was er, ich glaube, er wollte einfach ein bisschen Aufmerksamkeit.
Frauen malen nicht so gut, das ist ein Fakt, das ist das Zitat.
Ja, ich kenne es aus seinem eigenen Mund. Also ich habe ja, wie gesagt, 5 Jahre bei ihm studiert und auch viele gute Sachen gelernt. Und er hat damals selbst an der Hochschule gesagt, Frauen sind die besseren Künstler. Leider verlaufen dann die Karrieren oft anders, weil sie sich um eine Familie kümmern oder sowas. Aber ich kenne es aus seinem eigenen Mund, kenne ich andere Zitate dazu. Deshalb, er wird sich was dabei gedacht haben, dass er das sagt. Ich sehe es nicht so. Ich glaube, dass der Großteil zum Beispiel in der Malerei der Neuerungen der letzten 25, 30 Jahre komplett von Frauen kommt. Also es gibt fantastische Gegenwartsmalerinnen und von denen kommen entscheidende Impulse. Jenny Saville, Cecily Brown, Dana Schutz. Man kann das endlos fortsetzen. Es sind fantastische Malerinnen, die sich vielleicht auch nicht von diesem blöden Macho-Gehabe, das manche malende Männer irgendwie vor sich hertragen, einschüchtern lassen, sondern sich mehr auf die Arbeit konzentrieren und deshalb viel, viel bessere Bilder malen als ihre Kollegen.
Es geht ja jetzt gar nicht um dieses Besser, ne? Gerade bei der Kunst. Ich weiß, du sagst es mit dem Lachen natürlich oder Augenzwinkern, wie man heutzutage sagt. Es geht ja auch gar nicht darum, ob jetzt Männer besser sind als Frauen oder Frauen besser als Männer. Es geht halt um dieses, genau, es geht um so ein Macho-Gehabe, es geht um so ein Vakuum. Und mir geht es nur darum, dass man das so nicht stehen lässt. Ich möchte noch, bevor wir dieses Thema zuklappen oder dieses Jahr. Er sagt, grob zusammengefasst, seien Frauen nicht brutal genug und das müsse man sein, sich selbst und den anderen Künstlern und Werken gegenüber. Was könnt ihr damit meinen?
Also ich bin komplett von der Kunst einer Frau umgeben. Bei mir zu Hause hängt ganz viel Nicole Eisenman und das ist sowas von brutal und böse. Also mal die Bilder von Nicole Eisenman angucken. Tolle Künstlerin aus Brooklyn.
Mensch, der Georg, ich weiß gar nicht, hätte wahrscheinlich einmal einen schlechten Tag, ne? Sergio Mendes hast du mitgebracht. Magalena?
Ja, tolle Musik aus Brasilien, wo ich sehr oft bin.
Vem Magalena, Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.
So, ich laufe gemeinsam Hand in Hand mit Norbert Bisky in den Sonnenuntergang, dem Ende dieser Sendung entgegen. Ein bisschen Zeit haben wir aber noch. Und ich komme jetzt zu einem Thema. Also ein, zwei Sachen habe ich ausgelassen, die ich mit Absicht nicht in dieses Interview gepackt habe. Aber eine Sache, die ich dir gerne ersparen würde, weil ich weiß, dass es dir unangenehm ist, darüber zu reden oder weil ich ahne, es könnte so sein, muss jetzt immer mal fallen. Kunstmarkt, Bewertung, Geld. Das ist einfach so eine Sache. Vor 13, 14 Jahren haben deine Bilder so 30.000 Euro gekostet. Heute so. Ich habe es nur in einem Interview gelesen, ich selbst kenne den Kunstmarkt so gut nicht, ist es schon irgendwie so unter 60.000 eigentlich nicht, so ein großes Bild. Das ist ja schon toll, wenn man das überlegt. Du könntest dich an jede Ecke dieser Welt stellen und etwas herstellen, was dich finanziert, was dein Leben möglich macht. Versuch einen Weg zu finden, mit mir über Geld zu sprechen, bitte.
Ja, der Unterschied ist noch, also meine ersten Bilder habe ich für 1.000 D-Mark verkauft. Also jetzt gar nicht. Und es ist auch noch so, das war 98, 99. 2000 haben sie dann, weiß ich nicht, was haben die ersten Bilder in der Galerie gekostet? Vielleicht 4.000 D-Mark oder sowas? Also 2.000 Euro. Klar, es gibt dann eine Entwicklung und Preise verändern sich. Es ist immer so ein Bereich, mit dem ich auch gar nichts zu tun habe. Also ich muss es vielleicht ein bisschen erläutern. Also ich stell die Bilder her, ich male die und dann, wenn die fertig sind, dann gebe ich die einem der Galeristen, mit dem ich zusammenarbeite und sage, so, jetzt könnt ihr die Bilder abholen. Und dann werden die abgeholt. Und dann habe ich mit dem Verkauf der Bilder eigentlich wirklich nichts zu tun. Also ich spreche auch nie mit jemandem über Geld. Mhm. Es gibt auch nie jemanden, der zu mir kommen kann und bei mir im Atelier irgendwie was kaufen kann. Bei mir kann man nichts kaufen. Mhm. Das heißt, das bestimmt auch mein Verhältnis dazu. Das machen andere Leute, das machen eben die Kunsthändler. Und ich finde, das ist auch gut aufgehoben.
Ich will dich auch wirklich, ich glaube es mir bitte, ich will dich nicht so quälen, weil ich merke, wie es, dass es dir unangenehm ist. Ich kann mir das vorstellen.
Nö, mir ist das gar nicht unangenehm. Nein, ich finde das toll, dass ich von meiner Arbeit leben kann, ganz klar. Und das Geld hat da sicher eine Funktion im Kunstmarkt auch. Es sind Vereinbarungen, es sind Wertschätzungen, aber Geld an sich ist so absurd. Also was ist das überhaupt? Und jetzt muss man auch sagen, ständig gibt's jetzt Inflation oder Deflation oder was überhaupt passiert jetzt? Und dann stellen irgendwie die Leute fest, oh scheiße, wir haben ja nur Papiergeld. Und dann stellen sie fest, ah, es gibt auch, ja, es wäre doch gut, wenn wir jetzt ein Bild von Goya oder Van Gogh hätten oder Picasso, dann ist das ein realer Wert. Das ist wirklich ein kultureller Wert. Und so entstehen dann auch einfach Preise am Kunstmarkt. Aber die sind auch wichtig, damit, weil sie eine Wertschätzung diesen Kunstgegenständen gegenüber zeigen. Aber ich fahre kein Ferrari.
Du musst dich für dein
komplett normales Leben.
Total klar.
Ja, und ich, also mit einer Ausnahme, ich reise unheimlich viel und gerne. Also so das Lied, was wir gerade gehört haben, Sergio Mendes, Brasilien. Ich bin so oft in Brasilien, das könnte ich sicherlich nicht. Wenn
du bist dem auch begegnet, du hast ihn kennengelernt. Du bist sogar so bescheiden, das nicht mal zu erwähnen, Norbert.
Ich habe ihn auf der Straße getroffen. Und das war ganz toll, weil ich habe ihn dann irgendwie angesprochen und dann war er so glücklich, dass ihn jemand erkennt, weil Sergio Mendes lebt inzwischen in Kalifornien, ist ein älterer Herr und wenn er in Rio ist, erkennt ihn einfach keiner mehr und ich wusste einfach durch Zufall, ich wusste einfach, wie der Typ aussieht und habe ihn angesprochen und dann hat er gesagt, hey, hast du ein Fotoapparat dabei, los komm, wir machen mal ein Foto und der war total glücklich und es war
Hat er Fotoapparat gesagt? Daran merkt man, dass es ein älterer Herr ist, oder? Und,
er hat halt Kamera gesagt. Gut, also natürlich, klar. Also ich bin dann vielleicht der ältere Herr. es war jedenfalls eine total schöne Begegnung mit jemandem, der sich ehrlich gefreut hat, dass ich mit ihm ins Gespräch gekommen bin.
Ah, okay.
Obwohl er irgendwie, weiß ich nicht, der ist halt 40 Jahre älter als ich. Toller Musiker.
Jetzt, wo du das so erklärst, drängt sich mir eine Frage auf, die ist ein bisschen kitschig, aber ist mir egal. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Künstler zu treffen, einen toten Künstler, also an die Lebendigen würdest du wahrscheinlich rankommen, wenn du es wirklich willst, wenn du es drauf anlegst. Aber gäbe es einen Künstler, der dich für ein Gespräch von 3 Stunden oder dem du gerne begegnen würdest?
Oh, da gibt's kann ich das irgendwie aufteilen? Also kann ich die 3 Stunden vielleicht in
4 und jeder kriegt 2. Du musst dich auf zwei konzentrieren. Wäre es Leonardo da Vinci als grundlegender Gedankenanstoßer?
Ich glaube, ich würde gerne Botticelli vielleicht treffen, obwohl, kann ich nochmal zurück, ich nehme Rosso Fiorentino.
Den kenne ich nicht, gib mir einen Wort dazu.
Rosso Fiorentino ist so ein Manierist, so ein Italiener.
Wann hat der gelebt ungefähr?
Jetzt fast.
Ungefähr.
Was ist das 16. Jahrhundert, glaube ich?
Aha.
Mhm. 15. 16. Jahrhundert, also kommt gleich nach der Renaissance. Ganz tolle, es gibt eine Kirche in Volterra, wo mehrere Bilder von ihm hängen, Altarbilder. Faszinierender Maler, nicht so berühmt. Und deshalb könnte man da vielleicht, also schon irrsinnig berühmt, aber jetzt nicht so kaffeetassenmäßig berühmt wie Da Vinci, also dass ihn alle kennen. Ach, ich würde gerne mich mit Gary Coe unterhalten. Ich würde mich gerne mit Francis Bacon unterhalten. Ich würde mich gerne mit de Kooning unterhalten. Mhm.
Du bist schon drüber, das wird alles nicht.
Velázquez, geht noch Velázquez. Also es gibt eine Menge großartiger Künstler und das Tolle ist ja auch, dass die Zeit darin eigentlich gar keine Rolle spielt, weil wenn die Bilder gut gemalt sind, dann sehen die nach 400 Jahren noch fast genauso aus, wie zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemalt wurden.
Und damit schließt sich der Kreis dieser Sendung. Bevor das Mikro aufging und wir uns vorhin kennenlernten, hast du mir verraten, dass du noch CDs kaufst. Das heißt, irgendwie dich sehr anachronistisch verhältst und dass es nur alte Menschen in den CD...
Das ist völlig gaga. Das ist völlig absurd. Ich kann mich, also wenn man jetzt, also wirklich, man kann in echt den Elektronik-Fachmarkt des Vertrauens gehen und wenn man da in so eine CD-Abteilung, erstens wird die sowieso von Woche zu Woche kleiner und rutscht irgendwie in die hintere Ecke, so hinter Geschirrspüler und Waschmaschinen. Und da trifft man nur ältere Leute. Also es gibt keine Kiddies, die CDs kaufen. Finde ich total faszinierend, weil es ist offensichtlich so ein Zeichen davon.
Ja, Speichermedien. Im Zweifel wird auch Vinyl 300 oder 400 Jahre alt, weiß ich gar nicht. Schellack, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall diese... Die Leinwand, die gut behandelte, gut präparierte Leinwand wird auf jeden Fall 500 Jahre, wird die doch überdauern, wenn die gut...
Ja, es ist...
ich meine, wir wissen ja, wie alt bestimmte Werke sind, die natürlich auch restauriert wurden, geschützt werden und so weiter, aber...
Also die Malerei wurde, also gerade auch die Ölmalerei wurde ja dafür erfunden, dass man was malen kann, was lange hält, robust ist, gut transportiert werden kann, so auch mal gerollt werden kann. Ja. Und das hält Jahrhunderte.
Gut, dein letztes Lied heißt One Day. Asaf, kann ich nicht lesen.
Asaf Avidan, ja. Das ist ganz toll, weil das ist einer der faszinierendsten israelischen Musiker, der auch viel in Berlin ist. Es gibt ja eine tolle junge Szene von jungen Israelis, die in Berlin leben, hier Musik machen, Grafikbüros eröffnen. Das ist so eine ganz quirlige, kreative Szene. Und Asaf Avidan ist also ein Teil davon. Er ist viel in den USA, ist viel in Tel Aviv, aber auch viel in Berlin. Und das ist ein Wankelmut-Remix.
Und du wirst jetzt nach Tel Aviv abdüsen in ein paar Tagen. Wir wünschen dir oder ich wünsche dir viel Spaß, viel Vergnügen. In ein paar Monaten kommst du wieder. Tanke ja, Sonne, tanke Wärme.
Ich freue mich sehr auf mein Atelier jetzt in Tel Aviv, dass ich mit Eris Israeli tausche. Der kommt in mein Atelier, ich gehe in seins in Tel Aviv. Freue mich sehr darauf.
Und ich möchte noch einmal auf die Ausstellung hinweisen. Zentrifuge, sowas hat es noch nicht gegeben und sowas wird es auch wahrscheinlich so schnell nicht wieder geben. Eine Rückschau, wenn man so will, 15 Jahre Arbeit, über 80 Exponate, geht noch bis zum 15. Februar, aber lassen Sie es nicht drauf ankommen, nicht auf den letzten Drücker erst hinfahren, in der Kunsthalle in Rostock. Norbert Bisky war heute hier zu Gast, hat mir sehr viel Vergnügen bereitet, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Sonntag.
Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Ja, bis bald.
Und Ihnen zu Hause natürlich auch. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.